Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher unserer wachsenden Kirche, mit ganz, ganz großer Freude sehen wir und sehe ich, wie viele Leute heute da sind, um zu unserem Dialogforum unter den Linden zu begrüßen, den Herrn Ministerpräsidenten AD Dr. Erwin Teufel. Herzlich willkommen. Es freut uns sehr, lieber Herr Teufel, dass Sie den Weg zu uns nach Nagold auf die Landesgartenschau gefunden haben. Wir fangen mal an dieser Stelle an. Sie haben ja auch schon ganz bestimmt Landesgartenschauen besucht und eröffnet. Ich gehe einfach mal davon aus, das ist so eine der Grundaufgaben eines Ministerpräsidenten. Aber unsere ist doch die schönste, oder? Zumindest das, was Sie bisher gesehen haben.
Jetzt kann ich gefahrlos sagen, es ist die schönste, aber sonst hätte ich das nie sagen können im Land, als ich noch im Amt war.
Das ist selbstverständlich. Man braucht ja als Ministerpräsident in jeder Hinsicht vor allem auch immer wieder den Ausgleich. Und wir hoffen selbstverständlich, dass Sie auch bei den anderen immer gesagt haben, dass das die jeweils schönste war.
Aber ich habe immer gesagt, das Beste an einer Gartenschau ist, dass sie bleibt für die Bürgerinnen und Bürger. Und das werden Sie in den nächsten Jahren sehen, was das für ein Fortschritt ist.
Ja, wir freuen uns sehr, Sie jetzt heute zu begrüßen und mit Ihnen ein wenig zu plaudern über die Frage von Werte und Normen und was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und da möchte ich einfach mal an einer Stelle beginnen, die uns alle besonders interessiert, nämlich wie Sie selber und von welcher Seite her Sie selbst Werte und Normen mitbekommen haben. Ihr familiärer Ursprung. Woher kommt denn Sie?
Ja, ich bin geboren in Rottweil am Neckar. Aber nur deshalb, weil dort das Spital war. Da ist meine Frau auf die Welt gekommen und ich bin im Spital in Rottweil geboren und auch getauft worden. Und ich stamme aus einer Bauernfamilie aus Zimmernau-Rottweil, 2 Kilometer westlich von Rottweil Richtung Schramberg. Ich bin in Zimmern in die Grundschule gegangen und in Rottweil ins Gymnasium. Also das war die Stadt, in der ich auch aufgewachsen bin. Und ich habe schon gesagt, in einer Bauernfamilie, ich bin der älteste von 9 Kindern gewesen und habe mich, als ich etwas älter wurde, auch schon ein bisschen erzieherisch betätigt gegenüber den nachwachsenden Jungen.
Da sprechen wir gleich drüber und wie das denen gut getan hat oder auch nicht. Aber zunächst mal stellen wir uns so eine Bauernfamilie vor und die Kinder und. Nennen Sie mal ein paar Regeln, die da einfach geherrscht haben, damit einfach auch der Alltag und alles funktioniert und damit es gemeinsam geht.
Ja, zunächst einmal, ich bin am 4. September 1939 geboren. Das sage ich deshalb so genau, weil Sie alle wissen, dass 2 Tage vorher der Zweite Weltkrieg begonnen hat mit dem Überfall Polens durch das nationalsozialistische Deutschland. Ich bin also in den Krieg hineingeboren worden und mein Vater war eingezogen wie viele und jeden Abend haben wir für die Rückkehr des Vaters und des Onkels miteinander gebetet. 3 Kinder waren wir damals. Meine Mutter allein hat den Bauernhof durchgebracht und die 3 Kinder, die 3 kleinen Kinder betreut. Jahre später habe ich mir mal zum ersten Mal Gedanken gemacht, wie alt war denn eigentlich deine Mutter in dieser Zeit? Die war 28, 29, 30 Jahre alt, als sie das alles allein gemeistert hat. Meine Hochachtung ist gestiegen, das muss ich sagen, durch diese Erfahrung. Als kleiner Bub hat man die Kriegerwitwen für ältere Frauen gehalten. Aber das waren alles Frauen in diesem Alter und man kann nur den größten Respekt haben vor dieser Generation von Frauen.
Was mich an der Stelle immer wieder auch begeistert ist, das sind ja Frauen gewesen, die dieses Gedanken, den man heutzutage immer einmal hört, ja, kannst du in diese Welt noch ein Kind setzen? Für sich ja auch auf eine Art und Weise beantwortet haben, die absolut vorbildlich ist. Ihre Mutter, insgesamt 9 Kinder, habe ich das richtig verstanden? Sie der Älteste?
Ja.
wie ist denn, wenn man der Älteste ist? Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet. Ich denke immer, der Älteste, der muss alles durchfechten und alles ausbaden. Stimmt das?
Ja, aber man hat auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und wenn meine Mutter geschimpft hat, habe ich gesagt, gegen mich darfst du nichts sagen. Mich hast du am liebsten gehabt.
Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie früh sich auch bei Ihren Geschwistern erzieherisch betätigt haben. Schildern Sie mal vielleicht Erfolge oder auch Misserfolge an der Stelle.
Ein Erfolg war, wenn ich heimgekommen bin, als ich schon etwas heranwachsend war und in Ausbildung, dann sind die Jüngeren regelmäßig zum Friseur gegangen vorher. Und natürlich habe ich auch bei der Schul- und Berufsauswahl der jüngeren Geschwister schon mitgewirkt, aktiv.
Damit sind wir bei einem der Punkte, die ja im Blick auf Werte und Normen manchmal unterschätzt werden, das ist die Frage der Bildung. Sie haben es ja selber auch geschildert, aus einer Bauernfamilie, dann Grundschule, Gymnasium. Sagen Sie was zu dem Wert dessen, was Schule und Bildung auch für Ihr Leben selbst gehabt hat.
Ja, ich glaube schon, dass das das Wichtigste ist, was Eltern ihren Kindern mitgeben können. Eine Bildung, eine Wertevermittlung, dann aber auch das Erkennen, wo sind die spezifischen Begabungen eines Kindes. Ich glaube nicht, dass es Kinder gibt, die gar keine Begabungen haben. Aber der Herrgott hat uns Gott sei Dank alle ganz und gar unterschiedlich geschaffen, aber hat jedem Begabungen mitgegeben und die muss man erkennen. Und dann habe ich auch verhältnismäßig früh erkannt, auch das ist wichtig, es gibt nicht nur den einen Beruf, in dem man glücklich werden kann, aber man kann auch nicht in jedem Beruf glücklich werden. Deswegen muss man, glaube ich, schon ein Gespür dafür haben, was können Kinder oder junge Menschen, wo liegen ihre Stärken, und man muss dann nicht nur nach ihren Fähigkeiten gehen, sondern muss auch die Frage stellen, wo liegen am Ende des Schul- und Bildungsgangs berufliche Chancen. Das muss man, glaube ich, mit berücksichtigen.
Solche Werte, Normen und Berufsbiografien bilden sich ja oft auf vielerlei Hintergrund aus. Zum einen schulisch, dann was will man selbst. Und dann gibt es auch immer wieder solche Schlüsselpersonen, die Gaben bei einem entdecken, die einen fördern, die etwas ermöglichen. Wer war das in Ihrem Leben jetzt außer Ihren Eltern?
Also es war zunächst ganz sicher meine Mutter, die mir in ganz jungen Jahren Bücher gekauft hat, geschenkt hat. Ich kann die Titel heute noch sagen.
Machen Sie ein Beispiel mal.
Ich sage beispielsweise Saint-Exupéry, Wind, Sand und Sterne. Ich denke an Inge Scholl, Die weiße Rose. Ich denke an das Tagebuch der Anne Frank. Ich denke an ein Buch, das hieß Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Und es waren Briefe von Menschen, die im Plötzensee im KZ gewesen sind und Briefe an ihre Angehörigen geschrieben haben und umgekehrt. Und dadurch habe ich ein Interesse gewonnen für den Widerstand im Dritten Reich. Ich habe als 13-, 14-, 15-, 16-Jähriger alles gelesen, was es überhaupt damals an Büchern über den Widerstand im Dritten Reich gegeben hat. Und dann über das Dritte Reich überhaupt, dann über den Mord an den Juden. Ich habe ein Verhältnis zu Juden und zu Israel. Ich war 15 Mal in meinem Leben in Israel. Geht alles darauf zurück. Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, wir können als nachfolgende Generation keinen Widerstand nachholen. Aber wir können unseren Beitrag und müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass so etwas in unserem Volk und in Europa nie mehr geschieht. Und deswegen habe ich mich ab dem 16. Lebensjahr politisch engagiert, bin in eine politische Partei eingetreten, habe eine politische Jugendorganisation mitgegründet, bin in der kirchlichen Jugendarbeit gewesen, war Vorsitzender des Kreisjugendrings. Dieses Engagement geht eigentlich darauf zurück, dass mir meine Mutter Bücher geschenkt hat. Und deswegen habe ich oft schon gesagt, Bücher sind wichtiger als Sparbücher. Sparbücher vererbt man mal, wenn es die gar nicht mehr nötig haben. Aber Bücher brauchen sie rechtzeitig für ihre Bildung. Und dann war ihre Frage ja, wer prägt sonst? Es sind Lehrer. Ich habe mal bei einer Lehrertagung, großen Lehrertagung, war schon Ministerpräsident, gesagt, die waren zunächst geschockt. Ich habe gesagt, das ist heute sicher nicht anders wie zu meiner Schulzeit. Ein Drittel war gut, ein Drittel hat nichts getaugt und ein Drittel war ganz hervorragend. Und an dem Drittel, die ganz hervorragend waren, an denen hat man ein Leben lang hochgeschaut.
Also das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch absoluter Schlüsselberuf in unserem Leben. Schildern Sie mal einen von den Hervorragenden. Können Sie sich noch an einen erinnern?
Kann mich an einen erinnern, bei dem ich Deutsch und Geschichte gehabt habe. Der hat keine Daten vorgetragen, der hat kein Schulbuch empfohlen, sondern der hat Vorlesungen gehalten, ohne jedes Manuskript, wie die besten Professoren an einer Universität. Der hat uns gefesselt und hat uns Zusammenhänge aufgezeigt und der hat in jeder Geschichtsstunde und in jeder Deutschstunde hat einer 10 Minuten einen Vortrag von uns gehalten. Und ich bin da auf also zum einen mal über Sachfragen, zum anderen über Persönlichkeiten, die einem etwas bedeuten. Ich bin da auf unglaublich viele Leute gestoßen, deren Namen und Bedeutung ich überhaupt nicht gekannt habe, mit denen sich aber meine Klassenkameraden schon beschäftigt haben und über den sie einen Vortrag gehalten haben. Und so bin ich eigentlich über mein Gesichtsfeld hinaus auch auf andere Themen und Personen und Persönlichkeiten gestoßen, was mir außerordentlich geholfen hat.
Das finde ich interessant, weil wir jetzt auch in unseren Schulsystemen das auch in den entsprechenden Förderungen wieder viel stärker drin haben. Präsentieren, referieren und. Vielleicht noch eine Frage von einem Pfarrer. Wie und was waren denn so die Pfarrer in dieser Zeit? Gab es da auch, und wenn ja, wie, Leute, die einen geprägt oder auch abgestoßen oder? Welche Rolle hat Kirche da gespielt?
Also meine Frau, ich habe gesagt, sie stammt aus der gleichen Gemeinde, aus dem gleichen Jahrgang, deswegen hatten wir in der Grundschule die gleichen Lehrer und auch den gleichen Pfarrer.
Dann muss er nicht so schlecht gewesen sein, wenn das rauskommt.
Über den will ich jetzt nichts erzählen, weil ich nichts Negatives sagen will. Man hat also auch solche Erfahrungen gemacht und ist trotzdem dabei geblieben. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Aber selbstverständlich gibt es Pfarrerpersönlichkeiten und Theologen. Ich habe mich immer sehr für Theologie auch interessiert und viele Bücher gelesen. Theologen, die mich sicher ein Leben lang auch geprägt haben. Also insofern habe ich schon eine Nähe zur Kirche, zu meiner eigenen, aber in größter Offenheit auch zur evangelischen Kirche. Und ich werde inzwischen zu evangelischen Kirchengemeinden so viel eingeladen wie zu katholischen Kirchengemeinden. Darüber freue ich mich.
Und wir freuen uns ganz besonders, denn hier, das ist ja eine im wahrsten Sinne des Wortes ökumenische Kirche. Eine Kirche, in der alle Konfessionen wirklich in gleicher Weise mit dran geplant, gebaut und sich auch dafür eingesetzt haben. Aber das fand ich nochmal sehr interessant und bemerkenswert. Sie sagten ja, egal wo und wie auch manche Leute sind, es gehört trotzdem ein Dranbleiben und ein Entschluss dazu. Es sind ja immer wieder auch Durstzeiten drum, wenn es darum geht, dass Werte einem vermittelt werden und man sich für etwas begeistert.
Ja, ich glaube schon, dass eine religiöse Sozialisation stattfindet in der Familie oder sie findet nicht statt oder es sind dann wirkliche Ausnahmeerscheinungen. Man lernt eben täglich beten zu Tisch oder Morgengebet oder Abendgebet oder man lernt es nicht, so wie man zum Leser wird in der Familie oder zum Fernseher wird in der Familie als Kleinkind oder man wird es nicht. Und dann kommt ganz sicher eine Phase im Leben eines jungen Menschen, was weiß ich, zwischen 13. und 17. Lebensjahr, wo man nicht mehr aus letzter Überzeugung in die Kirche geht, sondern weil halt die Familie am Sonntag in die Kirche geht. Und unmerklich wird es dann wieder zur eigenen Überzeugung. Und deswegen kann man nicht genug sagen, was die Bedeutung der Familie ist für die Entwicklung eines Menschen überhaupt, für die Wertebildung, auch für die religiöse Sozialisation. Eine meiner Töchter ist Religionslehrerin in der Grund- und Hauptschule. Fragen Sie mal Ihre Grundschullehrerin in Ihrem Ort, was die Kinder mitbringen heute mit dem sechsten Lebensjahr, wenn sie in die erste Grundschulklasse kommen. 4 von 30 konnten das Vaterunser. Und als ich gesagt habe, aber das nächste Mal kennt ihr das Vaterunser, ja, wo sie es herbringen sollen. Und sie haben es gekannt. Und dann hat sie gefragt, wo sie es herbringen, dann habe sie gesagt, aus dem Internet. Das ist heute die Situation. Und ich sage, entweder es findet jemand zu einer Wertebildung oder auch zum Glauben in der Familie oder er findet es nicht.
Jetzt haben Sie ja auch die ganze Problematik an der Stelle schon angedeutet, nämlich dort, wo Familie zerbröselt, dann wird es natürlich ungleich schwerer, auch zu einer christlichen, zu einer religiösen Wertebindung zu finden. Jetzt kann man ja aber immer so oft die guten alten Zeiten, wenn es die je gegeben hat, noch einmal sich dran freuen oder diese neuen Zeiten beklagen. Haben Sie auch einen Anstoß, wie man unter den sicher sehr schwierigen Bedingungen heute auf jeden Fall bei Kindern, wo nur noch 4 von 30 das Vaterunser können, auch dennoch immer wieder Wertebindung weiterbringt?
Ja, also deswegen haben wir beispielsweise Religionsunterricht als verpflichtendes Fach an den Schulen in Baden-Württemberg. Und ich halte das für sehr wichtig, denn etwas bleibt immer hängen. Das muss man doch wirklich sagen. Und es geht dann auch um einen Grundbestand an Wissen und Glaubwürdigkeit. Dann Religion, natürlich muss dann jeder selber dazu finden. Aber er wird zur Erkenntnis kommen, dass man besser durchs Leben kommt und auch die Probleme des Lebens besser bewältigt, wenn man einen letzten Halt hat.
Wir gehen einen Schritt weiter, auch in Ihrer persönlichen Biografie, Schule und. Dann gehe ich doch davon aus, Studium. Wie sind Sie denn in der Politik gelandet? Weil das ist ja nicht unbedingt notwendigerweise vorhergezeichnet gewesen. Sie haben es angedeutet aus dieser ganzen Widerstandserkenntnis, aber es gab ja bestimmt auch konkrete Schritte, wie es dazu gekommen ist.
Ja, aber es war eigentlich so, dass ich in der Jugendarbeit war und mit Freunden zur Überzeugung gekommen bin, wie gesagt, dass man sich aktiv engagieren soll. Und dann gab es natürlich im Kreis auch Persönlichkeiten, an denen ich heute noch hochschaue. Das ist der langjährige baden-württembergische Finanzminister Robert Lechow gewesen, eine ganz große Persönlichkeit, Abgeordneter von Rottweil, damals war er noch Abgeordneter, noch nicht Minister, in Stuttgart. Den habe ich gekannt und habe an ihm hochgeschaut. Und dann war der Bruno Hick, der später Bundesfamilienminister wurde und so war unser Bundestagsabgeordneter. Es waren schon auch Personen. Ich bin dann mit 16 in die CDU eingetreten und da es keine junge Union gab, haben wir eine gegründet mit dem Heiner Geißler zusammen, habe ich den Kreisverband der Jungen Union Rottweil gegründet. Wir sind bis zum heutigen Tag auch befreundet. Und in meiner Heimatgemeinde haben wir eine Junge Union gegründet und im Kreis Rottweil. Und ich bin dann relativ früh auch in den Landesvorstand der CDU von Südwürttemberg-Hohenzollern gekommen, wozu auch Nagold kam. Und in diesem Regierungsbezirk habe ich eigentlich Weg und Steg kennengelernt. Und vor allem, ich hatte noch den ganzen Anschluss an die Generation, die in der Weimarer Republik in der Verantwortung war, die 12 Jahre durchgestanden hat, aus dem Krieg zurückgekommen ist und die dann 1945 nicht gesagt haben, so, wir sind jetzt enttäuscht genug, sondern die gesagt haben, jetzt müssen wir uns einbringen, auch wenn wir schon zu den Älteren gehören. Und zu dieser Generation habe ich noch den Anschluss in diesem Land und kenne viele, viele große Persönlichkeiten, den Gebhard Müller beispielsweise, den Kurt Georg Kiesinger, aber auch viele andere hier aus diesem Kreis Calw, und schaue an ihnen hinauf. Und ich glaube, sie haben ein Beispiel gegeben, und ohne dass man sich jetzt dessen bewusst war, hat man auch Dinge übernommen, Grundüberzeugungen, weil man von diesen Personen überzeugt war.
Damit sind wir bei so einem Punkt. Ein, zwei dieser Grundüberzeugungen wollen wir auch miteinander weiter kennenlernen und diskutieren. Den Namen, also wenn ich meiner Tochter jetzt sage, Gebhard Müller und, dann sagt sie, wo spielt der, in welchem Verein in der Bundesliga? Gell? Also das ist ja schon klar, dass da eine völlig andere Generation herangewachsen ist. Nennen Sie mal ein, zwei solche Grundüberzeugungen, die auch Sie geprägt haben, wo Sie sagen, das möchte ich auch, dafür lohnt es sich heute, sich in der Gesellschaft zu engagieren.
Also zunächst mal möchte ich sagen, das ist nicht falsch, wenn man in jungen Jahren auch an Fußball interessiert ist. Also ich habe, damals gab es noch keine Bundesliga, aber ich habe von den vier Oberligen, die es gab in Deutschland, habe ich am Montag die Aufstellung vom vergangenen Sonntag sagen können. Okay. Also und ich wollte mal Sportreporter werden eigentlich. Das war der erste Berufswunsch. Erst nachdem kam dann der Bürgermeister. Und so wie das Interesse an der Politik gewachsen ist, ist eigentlich dann das Interesse am Fußball langsam zurückgegangen. Aber ich bin auch heute noch der Meinung, es ist die schönste Nebensache der Welt. Nur wenn man sie zur einzigen Überzeugung macht, dann ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Okay, aber das heißt, Bayern gewinnt die Champions League am kommenden Sonntag. Gut, da sind wir uns einig. Das ist auch der eine Punkt, wo wir Stuttgart-Freunde auf jeden Fall den Bayern alles gönnen. Und auch der einzige damit schon. Ja, noch einmal diese Grundüberzeugung. Was ist das ein Beispiel für so eine Grundüberzeugung, wenn man sagt, dafür lohnt es sich zu kämpfen und sich einzusetzen?
Also ich glaube, dass die größte Errungenschaft unserer ganzen Kultur und Geschichte der Rechtsstaat ist. Die Deutschen haben besonders spät zum Rechtsstaat gefunden. Die Briten sind uns Jahrhunderte voraus, die Franzosen sind uns voraus, die Amerikaner sind uns voraus. Bei uns bedurfte es der bitteren Erfahrung des Dritten Reiches und des Nationalsozialismus, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1948, als sie das Grundgesetz machten, hineingeschrieben haben an die Spitze solche Werte, die aus der Erfahrung unserer Geschichte, aus der negativen und positiven Erfahrung der Geschichte von ihnen für so wichtig erklärt wurden, dass sie gesagt haben, die kommen an die Spitze der Verfassung, die dürfen gar nie mehr geändert werden. Der Fachausdruck lautet, sie haben Ewigkeitscharakter. Das heißt, auch mit der verfassungsändernden Mehrheit von 2/3 kann der Bundestag und der Bundesrat diese Punkte nicht mehr ändern. Das ist die Menschenwürde an der Spitze. Jeder Mensch hat eine Würde, weil er Mensch ist. Das sind die Menschenrechte, das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, den Beruf, die Schule frei wählen zu können, den Wohnort frei wählen zu können, Forschungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Und es sind Rechte, von denen die Fachleute sagen und die Gründer der Bundesrepublik, der Einzelne hat sie nicht vom Staat bekommen, sondern er hat sie, weil er Mensch ist. Niemand hat es für mich schöner formuliert als der amerikanische Präsident John F. Kennedy, den Sie alle noch kennen. Er sagte, der Mensch hat diese Rechte nicht aus der Gunst des Staates, sondern unmittelbar aus der Hand Gottes. Und das sind für mich die allerwichtigsten Dinge überhaupt, die Voraussetzung dafür, dass wir frei sind. Die Voraussetzung dafür, dass jeder sein Leben nach eigenen Vorstellungen führen kann und gestalten kann. Die Tatsache, dass jeder Rechte hat, die er einklagen kann, dass er aber auch die Rechte der Mitmenschen achten muss, wenn wir in einer Gemeinschaft vernünftig zusammenleben wollen. Also das ist für mich das schlechthin Allerwichtigste, die Religionsfreiheit gehört auch dazu, zu diesen Grund- und Menschenrechten. Und ich versuche das auch der nächsten Generation und der übernächsten Generation mit zu verdeutlichen. Deswegen, ich kriege wahnsinnig viele Einladungen zu Vorträgen, aber wer bei mir ein Prä hat, sind Schulen und Hochschulen. Da gehe ich hin und die hören einem heute zu. Das ist keine verlorene Generation, sondern die beste, die ich bisher kennengelernt habe. Das sind offene junge Leute heute. Und deswegen kann ich Sie nur ermutigen, als Eltern und Großeltern Ihre Lebenserfahrung denen zu vermitteln. Die hören zu. Die sind nicht so an Geschichtsdaten interessiert, aber die sind an persönlichen Erlebnissen und Überzeugungen unheimlich interessiert. Und es ist eben falsch, wenn Eltern sagen, jetzt fang doch dem Kind oder Großeltern, fang doch denen jetzt nicht zu erzählen an, wie das im Krieg war und in der Nachkriegszeit und was das für eine Not war. Die sind doch froh, dass es anders ist, die haben davon keine Ahnung. Nein, das müssen wir vermitteln. Denn der Friede, die Freiheit, die Demokratie, der Rechtsstaat, das ist nicht ein für alle Mal gesicherter Besitz, sondern der muss in jeder Generation neu erworben werden. Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant sagt, der Friede ist kein Naturzustand. Das wissen wir, wenn wir in unsere Geschichte schauen. Jede Nachkriegszeit ist wieder zur Vorkriegszeit geworden. Jetzt aber wächst die dritte Generation in diesem Land heran, die keinen Krieg kennengelernt hat. Wann hat es das jemals gegeben? Und Immanuel Kant sagt, der Friede ist kein Naturzustand, sondern der muss in jeder Generation neu erworben werden. Und deswegen ist dieses Weitergeben der eigenen Lebenserfahrung etwas vom Allerwichtigsten. Und scheuen Sie sich nicht, wirklich der nächsten und übernächsten Generation das zu sagen und zu erzählen.
Deswegen sprechen wir ja auch. Deswegen sprechen wir ja auch an dieser Stelle von Werte. Werte. Es hat viel, viel Wert, was wir da weitergeben. Und wir wollen noch gern weiter auch aus Ihren Erfahrungsschätzen graben. Sie haben ja Politik wirklich von der Pike auf gemacht und gelernt an verschiedensten Stellen. Kommunalpolitik. Das war der Anfang, oder?
Ja, drübe in Bonndorf, das Sie kennen, habe ich auf dem Rathaus gelernt, 2,5 Jahre. Beim Bürgermeister Bauer, den manche von Ihnen auch noch kennen. Und das hat mir ein ganzes Leben lang geholfen. Ich habe als Abgeordneter 34 Jahre Sprechstunden in meinem Wahlkreis gemacht. Und die Leute kommen 30, 40 an einem Mittag mit den exakt gleichen Anliegen, zu denen sie aufs Rathaus gekommen sind. Und ich habe mir immer gefragt, ja, was würdest du eigentlich machen jetzt in so einer Abgeordneten-Sprechstunde, wenn du nicht diese Rathauserfahrung gehabt hättest, wo sie wirklich mit allem, was es gibt, von der Rente über die Wohnversorgung, mit Nachbarstreitigkeiten, was es auch nur überhaupt gibt, aufs Rathaus gekommen sind und so kommen sie auch zum Abgeordneten. Das habe ich gelernt und es geht vor jedem Studium. Oder im Studium oder im Gymnasium hat man damals noch nicht die freie Rede gelernt und das Debattieren gelernt oder das Leiten einer Sitzung. Das habe ich in der Jugendarbeit gelernt. Es ist kein Unterschied, ob Sie eine Jugendgruppe leiten, einen Kreisjugendring leiten oder nachher eine Gemeinderatssitzung leiten. Ich möchte mal wissen, wie ich das gemacht hätte als frisch gewählter Bürgermeister, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt hätte, wie man Wort erteilt, wie man unterschiedliche Standpunkte anhört, aber dann zusammenführt und so. Deswegen kann ich auch nur Sie ermutigen, den Jungen, den Kindern, den Enkelkindern zu sagen, geht in die Jugendgruppe, engagiert euch irgendwo, wo die Neigungen liegen, ob das immer Chor ist oder immer Musikverein, immer Sportverein, innere kirchliche Jugendarbeit, wo auch immer, ihr lernt dort so viel wie in der Schul- und Berufsausbildung fürs Leben. Ihr lernt unheimlich viel, auch Gemeinschaftsfähigkeit und so weiter. Ja, und dann war ich auf dem Landratsamt und auch auf anderen Rathäusern und war dann auf der Verwaltungsschule, heute wird man Fachhochschule sagen, und dann war ich auf dem Landratsamt als Referatsleiter und mit 25 bin ich zum Bürgermeister gewählt worden. Damals war das passive Wahlrecht, also 21, Sie erinnern sich zum Teil dran, durfte man wählen, 25 konnte man gewählt werden. Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung war ich noch nicht wählbar. Ich war erst am Wahltag wählbar und bin dann mit 25, das war eine große Chance, zum Bürgermeister der Stadt Speichingen gewählt worden, habe 8 Jahre gemacht, eine volle Legislaturperiode und bin hängen geblieben, wohne mit meiner Familie auch heute noch in Speichingen. Und
geschwind, tätet Sie heute ein 25-Jähriger als Bürgermeister wählen?
Ja, das sind sich die Leute damals auch gefragt, natürlich. Es wäre heute selbstverständlicher. Heute würde ich auch nicht erst mit 25 gewählt, sondern 2-3 Jahre früher, glaube ich. Also, das war natürlich der Punkt. Ich habe auch gesagt, also Leute, das ist zumindest eine Krankheit, die jeden Tag besser wird. Das muss man sagen. Aber die Leute haben gesagt, da hat sich der Bürgermeister so und so beworben, sehr guter, und dann hat sich der beworben und dann hat sie gesagt, und dann hat sich noch ein 25-Jähriger beworben. Der Kalle ist auch 25, kannst du dir vorstellen, dass der Kalle Bürgermeister ist? Aber dann mit der Zeit haben sie gesagt, ja, der ist erst 25, aber den müssen wir mal angucken. Und dann habe ich Versammlungsbesuch gehabt am allerersten Tag, ist jetzt wirklich nicht übertrieben, die haben in der Wirtschaft, die war so knallvoll, mit Nebenzimmer, als ich reinkam, ich habe den ganzen Abend keinen Stuhl gehabt, sondern bin bloß zwischen Tisch gestanden, und dann haben sie die Fenster ausgehängt von der Wirtschaft, und außer an jedem Fenster waren Trauben von Leuten. Und nichts ist erfolgreicher als der Erfolg, das hat sich natürlich herumgesprochen vom ersten Abend, und dann habe ich jeden Abend volle Häuser gehabt, und dann habe ich, glaube ich, als der Erste, ich weiß nicht, ob ich der Erste war, aber ich habe es noch nie vorher gehört gehabt. Ich habe die Erfahrung gemacht, in politische Versammlungen sind damals höchstens 10% Frauen gekommen, in normale Versammlungen. Also habe ich eine reine Frauenversammlung gemacht, und da sind über 300 Frauen gekommen. Und dann habe ich die stärkste Unterstützung habe ich bei Leuten gehabt, die noch gar nicht wählen durften, also die noch nicht 21 waren, aber die einen Jungen wollten. Und so habe die das Risiko eingegangen und habe mich gewählt. Ganz schlecht, der Eindruck könne sie nicht gehabt haben, denn mein unmittelbarer Nachfolger, zudem habe sie dann meinen Bruder gewählt, und der ist 32 Jahre dann Bürgermeister in Speichingen gewesen.
Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Mir hat auch besonders gut gefallen, dass Jugend eine Krankheit sei, die von Tag zu Tag besser wird. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Spruch. Ja, aber damals, trotz der Trauben an den Fenstern, hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht erträumen lassen, dass ihr nächster konsequenter Schritt dann der in die Landespolitik ist und dass da ein Schritt nach dem anderen folgt, oder? Wie ist das geschehen?
Ja, das ist, in der Tat habe ich nicht damit gerechnet, es kamen dann einige Vertreter aus Villingen, Schwenningen, also damals noch Villingen, und ich habe gedacht, wenn die aus dem Kreis Rottweil gekommen wären und hätte mich gefragt, ob ich dort kandidieren will, da hat mich jeder gekannt. Im Kreis Tuttlingen hat mich jeder gekannt, weil Speichingen zum Kreis Tuttlingen gehört und ich im Kreistag war. Aber in Villingen haben mich höchstens 5 Leute gekannt, im ganzen Kreis Villingen. Und die kamen auf mich zu, ob ich nicht kandidieren wolle. Und dann habe ich mir gesagt, es wäre viel, ich habe kleine Kinder noch gehabt, wäre viel gescheiter in 4 oder in 8 Jahren, aber wer weiß, was in 4 oder 8 Jahren ist. Und habe mich dann schließlich entschieden, zu kandidieren. Das war auch immer eine nette Geschichte zu erzählen. Die Villinger, das war ein Wahlkreis, Villingen und Wolfach ging bis vor die Tore Offenburgs. Und die Villinger haben 20 Jahre den Abgeordneten gestellt und haben dann mich gefragt, und die Wolfacher haben sie nicht gefragt. Und dann war ein großer Ärger, dort waren 3 Kandidaten und die Villinger haben mich nominiert. Und dann bin ich in den Kreisvorstand von Wolfach zitiert worden. Und dann habe ich mich nur auf ein Thema vorbereitet, nämlich auf das Thema, du bist ein Schwabe und wie willst du im Badischen Wald winnen? Und das kam natürlich als dritte Frage. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist wahr, ich sei seit Napoleon Württemberger, aber 6 Kilometer von der badischen Grenze weg. Aber hier drin gäbe es echte Württemberger, die seien erst nach Napoleon badisch geworden. Das sind die Hornberger und die Gutacher und so. Und dann habe ich geschildert von jeder einzelnen Gemeinde des Kreises Wolfach, wo die herkomme ich. Und dann war das ein solcher Flickenteppich von Herkunft, dass kein Mensch mehr also am Schwaben gerüttelt hat. Und da habe ich also von 4 Kandidaten, 3 vom Kreis Wolfach, habe ich dann 18 von 21 Stimmen an dem Abend gekriegt im Kreis Wolfach. Also so bin ich zum Badener geworden. Ich war dann 19 Jahre CDU-Vorsitzender in Südbaden durch die Verwaltungsreform und durch meinen Wahlkreis, während ich in Südwürttemberg natürlich Weg und Steg gekannt habe.
Ich höre da auch schon wieder etwas heraus, was mich sowieso jetzt immer wieder fasziniert, mit hohem Geschick, mit Hinhören bei den Leuten, was könnten die Fragen der Leute sein, und mit akribischer Arbeit, bis da all das zusammenkommt, was man dann an Informationen sammelt und das zu den Leuten kommt. So kam es zur Landespolitik. Und dann, wir machen einen kleinen Sprung, Verantwortung, große Verantwortung in der Landespolitik. Jetzt kann man vorstellen, wenn man ein, da ist man dann Ministerpräsident, ich habe da so die Fantasie, da denkt man so, jetzt kann ich doch ein Land im Gesamten prägen. Jetzt muss doch ein Werteruck im durchs ganze Land gehen. Oder was denkt man, wenn man dann an so entscheidender Stelle steht?
Ja, es ist natürlich eine riesige Verantwortung. Aber ich bin ja nicht nach Stuttgart gekommen und Ministerpräsident geworden, sondern ich bin nach Stuttgart gekommen und wurde Staatssekretär ab dem ersten Tag und bin dann im Kabinett gesessen und habe mir das alles mal einige Jahre anschauen können. Natürlich meine Arbeit machen müssen, aber ich habe gesehen, wie ein Ministerpräsident Filbinger nun das Kabinett leitet und wie das zugeht und wo die Streitpunkte der Landespolitik sind. Bin dann im Landtag gewesen und habe das alles auch gesehen. Dann bin ich Fraktionsvorsitzender geworden und habe natürlich alle politischen Probleme, die der Ministerpräsident gekannt hat, auch gekannt, weil die im Kabinett behandelt und die in der Fraktion behandelt worden sind. Und bin so in, habe das ganze Land kennengelernt, alle Städte und viele, viele Gemeinden und die Persönlichkeiten, auf die es ankam, ob die jetzt im Sängerbund waren oder Bürgerwehren oder ob das Landräte waren oder Bürgermeister und so, hast du eine Kenntnis gehabt, sodass ich zu dem Zeitpunkt, ich wusste ja nicht, dass ich mal Ministerpräsident werde, aber zu dem Zeitpunkt, das kam ja völlig überraschend durch den Rücktritt meines Vorgängers Lothar Späth, habe ich im Grunde den Platz gewechselt, aber ich habe die Themen der Landespolitik gekannt und ich habe das Land gekannt und seine Menschen gekannt. Und deswegen war es, als ich dann Ministerpräsident wurde, gar nicht so schwer, muss ich sagen.
Hohe Verantwortung haben Sie ja gesagt, aber trotzdem denke ich, gezögert haben Sie nicht, als dann die Anfrage kam und man gemerkt hat, jetzt.
Wissen Sie, ich habe überhaupt nicht mit dem Rücktritt gerechnet, aber dann ist er am Sonntag erfolgt und am Dienstag in der Fraktion bin ich in geheimer Wahl. Von 64 habe ich 62 Stimmen bekommen in geheimer Wahl. Und das zeigt dann, dass man sich einer solchen Aufgabe dann gar nicht entziehen kann, sondern man ist in sie hineingewachsen und hat das Vertrauen der Abgeordneten gefunden in einer jahrelangen Arbeit. Ich habe nie darauf hingearbeitet, Ministerpräsident zu werden, weil ich gesagt habe, wenn du erstens war der Lothar Späth 2 Jahre älter wie ich und ich habe gedacht, wenn der aufhört, kommst du schon vom Alter her überhaupt nicht in Frage. Zweitens habe ich mir gesagt, wenn du die Latte so legst, dass du sagst, ich will Ministerpräsident werden und du wirst es nicht, dann bist du ein Leben lang unzufrieden. Viele Menschen legen die Latte zu hoch und sind dann immer drunter und sind enttäuscht, sondern man muss Dinge auf sie zukommen lassen. Ich war noch in der jungen Union, habe ich mal am Sonntagmorgen Frühschopp im Allgäu gehalten, in einer Allgäu-Gemeinde. Da hat mir ein Bauer gesagt in der Diskussion, wissen Sie, das Amt muss zum Mal kommen, nicht der Mal zum Amt. Das habe ich mir ein Leben lang gemerkt. Und genau das ist wichtig. Nicht, dass man gierig rudert und kein höheres Ziel kennt, sondern dass man sich einer Aufgabe stellt und Verantwortung übernimmt.
Damit sind wir auch wieder. Das sind wir auch wieder bei einem Wert, den unser auch jetziger Ministerpräsident im Rahmen von Stuttgart 21 benannt hat. Das fiel mir noch einmal auf. Er hat davon gesprochen, dass zu einem Amt auch immer Demut gehöre. Ein Begriff, mit dem, ich komme aus dem Pietismus, ich quasi aufgewachsen bin und man dann eigentlich ganz verloren hatte, jetzt hat und bringen ihn immer wieder einmal Menschen ins Spiel, dieser Mut auch zu dienen, Minister. In diesem Sinn, Minister, Präsident, Diener. Wie haben Sie diesen Wert verstanden und gelebt?
Also ich erinnere mich, weil Sie jetzt das Wort dienen sagen, einer der größten Unternehmensführer der Nachkriegszeit in Baden-Württemberg, der Chef des Hauses Bosch, Professor Merkle, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Dienen und Führen. Und genau das muss sein, wenn man in einem verantwortungsvollen Amt ist, wie etwa auch dem des Ministerpräsidenten. Man muss wissen, es geht nicht darum, die eigene Meinung durchzusetzen. Es geht nicht darum, alles zur höheren Ehre Gottes, in Anführungszeichen, zur eigenen nämlich, zu gestalten, sondern es geht darum, den Menschen zu dienen, und sich um die Probleme der Menschen zu kümmern in einem Land. Und so nach bestem Wissen und Gewissen für die Phase, wo man Verantwortung trägt, zu säen, damit die danach wieder ernten können. So wie man weiß, wir sind nur deshalb so groß, weil wir auf den Schultern unserer Vorfahren stehen. Ich habe viel geerntet, was andere gesät haben und wollte immer so viel säen, dass auch andere wieder ernten können. Zweitens, man muss sich in der Tat in die Menschen hineindenken. Sie haben es vorher schon angedeutet. Also einer meiner Verhandlungserfolge, ich habe ja von morgens bis zum Abend Gespräche geführt, war, dass ich mich immer in die Leute vorher hineingedacht habe und in die Anliegen. Mit was werden die kommen? Und was werden Ihre Argumente sein? Ich war also schon irgendwo vorbereitet. Und dann zweitens müssen Sie zuhören können. Zuhören können ist etwas vom Allerwichtigsten. Ein Professor, ein Politologe, den wir im Dritten Reich auch vertrieben haben, er hat dann Zuflucht gefunden in die Vereinigten Staaten von Amerika, hat in Zürich dann gelehrt und in den USA. Professor Deutsch, der hat für mich die beste Definition von Macht geschrieben. Er hat gesagt, Macht heißt, nicht mehr zuhören zu müssen, weil man ja das Sagen hat. Es muss gerade der, der Macht als Verantwortung sieht, muss zuhören können. Und das ist das, was Sie unter Demut genannt haben. Also dienen, das heißt nicht umsonst öffentlicher Dienst. Aber wo ist heute noch von Dienst die Rede? Auch vom öffentlichen Dienst. Ist nur noch die Rede bei Tarifverhandlungen. Aber sonst hören Sie nie mehr was vom öffentlichen Dienst. Es ist wirklich Dienst. Aber das Zweite kommt dazu. Man muss auch führen. Man muss auch sagen, wo es lang geht. Man muss die Menschen mitnehmen und argumentieren, aber man muss auch führen. Wenn du nur zuhörst, 4 oder 5 Jahre zuhörst, kommt der Land auch nicht voran. Sondern irgendwann muss man einen Knopf an die Sache machen und muss auch zu Entscheidungen kommen. Raymond Aron, ein großer Franzose, hat den Satz geprägt, Demokratie sei kontrollierte Führung. Also Führung, die täglich kontrolliert wird über die Medien, über die Bürger, die sich ja Meinung bilden zu dem, was man macht. Und sie haben das dann ganz in der Hand, in ihrer Totalkontrolle bei Wahlen. Sie können abwählen oder jemanden wählen. Deswegen muss beides zusammenkommen, glaube ich, das Dienen und das Führen.
Dienen, Führen, Prägen, Verantwortung gerne auch übernehmen, zuhören können. Das sind alles Dinge, die, denke ich, auch absolut unüberholt sind. Wenn wir hineinspringen, noch ein Stück in die heutige Wertedebatte, dann beschäftigt uns ja als Bürgerinnen und Bürger derzeit auch immer wieder die Frage dessen, wie wird es in Zukunft weitergehen mit der Frage von Macht, Finanzen, Wirtschaft, dieser ganzen Vernetzung weltweit und der Frage auch, Sie haben das ja auch gesagt, kontrolliert führen. Wer kann hier wo und wie überhaupt noch kontrollieren? Werden wir in Zukunft das, was wir sicher noch längst nicht ausgestanden haben, die Wirtschafts- und Finanzkrise irgendwie und wenn ja, mit welchen Werten überhaupt kontrollieren können? Oder wird uns das einfach überrennen? Manche sehen das ja auch unheimlich skeptisch, die Zukunft. Was denken Sie?
Ja, also wer die Zuversicht verloren hat in die Zukunft, ist ohnehin am falschen Platz. Aber Sorgen darf man sehr wohl haben. Und ich habe Sorgen, wenn ich mir die Finanz- und Euro-Entwicklung anschaue. Das sage ich ganz offen. Es gibt Dinge, die ich für gut halte, nämlich, dass man versucht, die Verschuldung in den Haushalten zu begrenzen. Da stehe ich voll und ganz hinter der Bundeskanzlerin, die diese Linie ja auch in Europa durchgesetzt hat, Gott sei Dank. Aber in einem Punkt bin ich mit der Entscheidung der Staats- und Regierungschefs überhaupt nicht einverstanden, sage ich ganz offen. Wenn man Verträge macht und in die Verträge aufgrund von Erfahrungen und eingehender Diskussion klare Formulierungen, Wertentscheidungen einbringt, dann muss man Verträge einhalten. Jeder von uns, jede und jeder von uns, macht jeden Tag Verträge, ob es ihm bewusst ist oder nicht. In jedem Geschäft, das ist ja formlich ein Vertrag. Ich möchte gern die und die Leistung beim Friseur und ich zahle den Preis oder beim Einkaufen. Sind immer Verträge. Und von Staats- und Regierungschefs, die ein Beispiel geben sollten, müsste man eigentlich erst recht erwarten, dass sie Verträge einhalten. Und eine der Ursachen, die Hauptursache der gegenwärtigen Euro-Krise, soweit sie von Europa ausgeht, ist, dass abgeschlossene Verträge bei der Einführung des Euro nicht eingehalten wurden. Erstes Beispiel. Es ist vorgeschrieben, jedes Land, das den Euro einführt, darf sich höchstens 3% des Bruttosozialprodukts, also der Wertschöpfung eines ganzen Jahres einer Volkswirtschaft, verschulden. Höchstens 3%. Und in der Summe höchstens 60%. Und das ist im Vertrag von Maastricht vereinbart worden. Und das erste Land oder die ersten zwei Länder, die diese Bestimmung gebrochen haben, war Deutschland und Frankreich. Nämlich in Deutschland unter dem Finanzminister Eichel damals, der die 3%-Grenze nicht eingehalten worden sind. Das hat zunächst die Kommission beanstandet und dann hat es nach 3-4 Jahren, als es Deutschland und Frankreich wieder eingehalten haben, haben die gesagt, jetzt zahlen wir keine Strafe, wir sind ja wieder auf gutem Weg. Und das haben dann alle, nicht alle, aber die allermeisten nachgemacht, weil es die zwei Großen vorgemacht haben. Inzwischen ist diese Bestimmung 100 Mal von europäischen Regierungen missachtet worden. Und wir haben den Salat. Wir haben heute Länder, die 8-9% sich verschulden pro Jahr, manche sogar über 10. Und wir haben welche, die sind bei 3x60% sind die in der Verschuldung. Und das hat zur Krise des Euro geführt. Zweitens, als die Griechenland-Krise begonnen hat, haben die Staats- und Regierungschefs am 10. Mai 2010 in einer Nachtsitzung von Freitag auf Samstag in Brüssel zwei ganz zentrale Punkte des Maastricht-Vertrags, der auch im Lissabonner Vertrag übernommen ist und also gültig ist bis heute, über den Haufen geworfen. Erstens die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Aber als bei uns der Euro eingeführt worden ist, haben die Regierungen den Bürgern gesagt, die Europäische Zentralbank ist genauso unabhängig, ja noch unabhängiger als die Deutsche Bundesbank. Und von der Deutschen Bundesbank wusste man, sie ist nur für die Geldwertstabilität verantwortlich, für nichts anderes. Nicht für Staatsfinanzierung, für nichts, nur für die Geldwertstabilität. Jetzt hat man der Europäischen Zentralbank gesagt, ihr müsst auch faule Kredite von Griechenland und später auch von anderen Ländern aufkaufen. Wenn es jetzt zu einem Staatsbankrott in Griechenland kommt, was nicht auszuschließen ist, dann ist kein Fonds, keine Versicherung, keine Bank der größte Gläubiger Griechenlands, sondern die Europäische Zentralbank ist der größte Gläubiger Griechenlands. Die verlieren am meisten. Wenn's zum Und wer ist die? Das sind die. Da sind wir mit einem Drittel dabei. Und das ist gebrochen worden. Und das Zweite, was gebrochen worden ist, es gibt eine ausdrückliche Klausel im Vertrag von Maastricht, dass kein Land für die, und erst recht nicht die Summe der Länder, für die Schulden eines anderen Landes haftet. Nicht nur steht drin, dass sie nicht haften dafür, sondern dass sie es nicht dürfen. Und genau das ist beschlossen worden und gebrochen worden. Und jedem, dem ich das gesagt habe, übrigens von Anfang an gesagt habe, er hat gesagt, ja was passiert dann? Was ist deine Alternative? Da habe ich gesagt, Alternativen hat es vorher schon gegeben. Argentinien hat einen Staatsbankrott hingelegt, Mexiko hat einen Staatsbankrott hingelegt. Was ist da geschehen? Wie bei einem normalen Bankrott sind alle Gläubiger zusammengekommen und haben gefragt, was ist noch drin? Da haben gesagt, es ist nur 60% drin, es ist nur 40% drin. Wenn man das gemacht hätte, dann hätten es diejenigen verloren, das Geld, die hohe Risiken zu hohen Zinsen in Griechenland eingegangen sind. Und dann hätte man Griechenland anschließend helfen können. Dann hätten die das Geld verloren, die Risiken eingegangen sind. Jetzt sind es ganz andere. Nicht ungestraft bricht man Verträge. Und Staats- und Regierungschefs müssen den Bürgern mit dem guten Beispiel vorangehen und dürfen nicht Dinge tun, die man den Bürgern nie zulassen würde. Muss ich sagen, und das ärgert mich und ist ein Teil der Krise.
Wir erleben Sie als einen hoch engagierten und gleichzeitig hoch authentischen Menschen an dieser Stelle. Groß. Ich komme nochmal zurück, gell? Von angefangen dem ersten Bauern, der nach Bohndorf aufs Rathaus kommt, bis hin zu den allerweitreichendsten Entscheidungen, es Grundwerte geben muss. Lieber Herr Teufel, wenn wir so ein bisschen miteinander resonieren, eine gewisse Quintessenz Ihrer Erfahrungen, nicht, dass Sie mit dem, was Sie politisch bewirken können, schon am Ende wären, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, Sie haben es ja geschildert, dass Ihre Erfahrung sehr, sehr, sehr gefragt ist an verschiedenen Stellen. Aber können Sie so ein, zwei Dinge sagen, wo ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, das sind so Schneisen, wo ich sage, diese Erfahrung habe ich gewonnen und das ist wichtig.
Also ich möchte Ihnen eine nennen, die ich gewonnen habe, weil ich das Glück hatte, auf jeder politischen Ebene im Laufe meines Lebens Verantwortung übernommen zu haben. Ich kenne die Rathausarbeit, war Bürgermeister. Ich war im Kreis, Kreistagsmitglied und Kreisrat. Ich war auf Landesebene Abgeordneter und Regierungsmitglied. Ich war auf Bundesebene Mitglied des Gesetzgebungsorgans Bundesrat und im Präsidium der CDU. Ich war in Europa Mitglied des Ausschusses der Regionen, dort Vizepräsident. Und als die europäische Verfassung erarbeitet wurde, war ich einer der drei Deutschen, die gewählt worden sind. Einer vom Bundestag, einer vom Bundesrat, das war ich, und ein Vertreter der Bundesregierung. Was ist die Erfahrung nun der Arbeit auf allen politischen Ebenen? Es ist das Subsidiaritätsprinzip, das muss ich Ihnen sagen. Eine ganz großartige Sache, ein sehr unmögliches Wort, das noch kein Mensch vernünftig ins Deutsche übersetzt hat. Und auch wenn man selber Latein gelernt hat, da weiß man zwar, es kommt vom Wort Subsidium und das heißt Hilfe, aber das führt einen überhaupt nicht weiter. Der zweite große Nachteil vom Subsidiaritätsprinzip ist, dass es zum ersten Mal in einer päpstlichen Enzyklika steht. Nicht nur
in der
evangelischen, vielleicht doch nicht so. Gut, es steht also in Quadragesimo Anno 1931 in einer Sozialenzyklika. Heute führt ein sozialdemokratischer Ministerpräsident aus Überzeugung das Subsidiaritätsprinzip genauso im Mund wie ein christdemokratischer. Es ist ein allgemeines Prinzip, das mit dem Christentum nichts zu tun hat, sondern im Grunde naturrechtliche Erkenntnis ist. Was will das Subsidiaritätsprinzip? Es sagt, man muss ein politisches Gremium, wie beispielsweise Europa, vom Bürger her denken, vom Menschen her denken, und von unten nach oben aufbauen und darf das nicht den Bürgern über den Kopf stülpen. Und das Subsidiaritätsprinzip sagt, das ursprüngliche Recht liegt bei der kleinsten Einheit. Und die kleinste Einheit ist die Gemeinde, ist die Stadt. Und die Gemeinde ist den Bürgern am nächsten und sie ist den Problemen am nächsten. Und in der Gemeinde überschaut man noch jede Aufgabe, die ansteht. Man kann mitreden. In der Gemeinde kann man sich selber engagieren. Man kann zur Bürgerversammlung gehen. Man kann für den Gemeinderat kandidieren. Die Gemeinde hat ein Selbstverwaltungsrecht. Die Gemeinde ist allzuständig. Also der Bürgermeister, darum heißt es ja auch, das alte Sprichwort, wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger, als wenn man aufs Rathaus geht. Man kann sich in die Kommunalpolitik einbringen, sich selber engagieren als Bürger. Und derjenige, der eine Aufgabe weiter oben ansiedeln will, der ist beweispflichtig. Aber er ist nicht beweispflichtig, dass es oben auch geht, sondern er ist beweispflichtig, dass es über die Kraft der Gemeinde hinausgeht. Und nur dann darf es auf die nächste Ebene. Und die nächste Ebene heißt Kreis. Und der Kreis ist auch nur eine Selbstverwaltungsebene, wo ehrenamtlich Tätige im Kreistag tätig sind, die nur jede Kreisstraße kennen. Und der Kreis ist für Berufsschulen zuständig, eine ganz wichtige Sache. Der Kreis ist für den Nahverkehr zuständig. Der Kreis ist für die Abfallwirtschaft zuständig. Der Kreis ist für die Kliniken zuständig. Und das alles kann nur in Selbstverwaltung gemacht werden. Und nur das, was über die Kraft des Kreises hinausgeht, ist Sache des Landes. In der europäischen Sprache der Region, in der Schweizer Sprache des Kantons. Bei uns des Landes. Und das Land kann ja unheimlich viel tun. Stellen Sie sich mal vor, weil ich gerade vom Konzert komme, Baden-Württemberg hat mehr stehende Orchester als Frankreich. Baden-Württemberg hat mehr Musikschulen als jedes andere Land. Hochschulen, 5 Stück. Wir könnten alle mit chinesischen Studenten füllen. Alle. Ein solches Ansehen haben unsere Musikhochschulen. Unser Land hat über 80 Hochschuleinrichtungen. Wir sind für die Lehrerausbildung zuständig gewesen. Für die Lehrerbildung, Fortbildung, für die Besoldung der Lehrerinnen und Lehrer. Für die Hochschulen, für die Professoren, für die Forschung, für die Entwicklung, für die Polizei, für die innere Sicherheit, für die Justiz. Also ein Land hat unheimlich viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und nur was über die Kraft eines Landes hinausgeht, ist Sache des Bundes. Was ein Land kann, darum soll sich nicht der Bund kümmern, der hat genügend eigene Aufgaben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und nur das, was über die Kraft des Bundes, eines Nationalstaates hinausgeht, ist Sache Europas. Europa ist also nicht dann stark, wenn es sich um 1000 Aufgaben kümmert und wenn es sich um tausenderlei Aufgaben kümmert und wenn es sich um Aufgaben kümmert, die man auf der Ebene der Gemeinde oder eines Landes viel besser und näher an den Menschen erledigen kann, sondern und wo sich die Bürger dann ärgern über das, was die in Brüssel entscheiden, was sie gar nicht verfolgen können, was aber Auswirkungen hat auf jeden, sondern Europa ist dann stark, wenn es sich um die richtigen Aufgaben kümmert, nämlich um Krieg und Frieden, um das, was wirklich der Nationalstaat heute nicht mehr garantieren kann. Und dafür brauchen wir Europa dringend, und zwar so dringend, wie unmittelbar nach dem Krieg, wo Europa vor allem zur Friedensgemeinschaft geworden ist. Heute sagen alle, das 21. Jahrhundert ist ein asiatisches Jahrhundert. Ja, wenn wir nur mithalten können, dann nicht, wenn auf Weltwährungskonferenzen und Welthandelskonferenzen Europa mit 28 Stimmen spricht, dann haben wir überhaupt keine Stimme. Wenn wir aber mit einer Stimme sprechen, dann wird niemand an europäischen Interessen vorbeigehen. Und wenn wir auch das Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika aufrechterhalten, dann habe ich keine Angst für die Zukunft. So. Und dieses, dass das so richtig läuft von unten nach oben und nicht von oben nach unten, dafür sorgt der Föderalismus, dafür sorgt das Subsidiaritätsprinzip. Und das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse politischen Handelns auf jeder politischen Ebene.
Wir sind beinahe am Ende. Eine Frage muss ich einfach an dieser Stelle noch stellen. Sie haben ja einen Nachnamen. Und dieser Nachname hat bestimmt schon zu vielen, vielen, vielen Witzen und Karlauern geführt. Jetzt im Vorfeld selbstverständlich auch wieder, aha, Hennern in der Kirche und so weiter. Sie kommen aber gut damit klar, oder? Sie wollten nie den Namen wechseln.
Ja, also ich sage Ihnen ein paar Anekdoten. Also der erste ist, ich sage immer zu meiner Frau, dass ich Teufel heiße, kann ich nichts dafür, aber du bist selber schuldig. Ich sage noch eine zweite Geschichte. Mir ist diese Seite mehrfach zugespielt worden. Also an einem Tag vor 5-6 Jahren, Sie kennen den Tag dann sehr genau, war auf der gleichen Seite die Überschrift: Ratzinger wird Papst, Teufel tritt zurück. Ich habe also am gleichen Tag meinen Rücktritt erklärt. Stand es also in der Zeitung. Ja, aber man hat mich wirklich im Ernst gefragt. Ich meine, hier gibt es Beising in der Nähe Seebronn, wo der Name zu Hause ist, deswegen kenne ich ihn. Aber mich haben wirklich schon Leute gefragt, ja, sagen Sie, war das nie für Sie ein Problem als Kind und so weiter. Dann habe ich gesagt, es war nie ein Problem, denn es hat ein paar Familien gegeben in meiner Gemeinde und damit war der Name bekannt. Aber wenn du jetzt in Norddeutschland bist oder irgendwo, wo es den Namen nicht gibt, dann sind die vielleicht entsetzt. Nicht? Aber ich sage immer, die eine heißt so, die andere sind es vielleicht.
Ich kann nur sagen, um jetzt diesem Karlauer auch nochmal sein Recht zu geben, nie haben wir der Teufel gerne in der Kirche als heute. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Ministerpräsident, für Ihr Kommen heute. Vielen herzlichen Dank für Ihr Dasein. Und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir haben noch ein kleines Präsent, das liegt dahinter in der Sakristei, das kriegen Sie gleich nachher. Ah, da gibt es noch einen Diener, der auch danach geschwind schaut. Und Sie sind ganz herzlich eingeladen. Wir setzen unsere Reihe unter den Linden fort. Am Mittwoch, den 23. Mai, wird dann Landesakademiedirektor Helmut Nagel aus Bad Wildbad bei uns sein zum Thema Schule gestern, Schule der Zukunft, Bildung, wo und wie und was brauchen wir für Lehrerinnen und Lehrer und unsere Schülerinnen und Schüler in Zukunft. Wird auch wieder sehr interessant sein. Und wenn wir es wieder bei diesem Ambiente, bei diesem Wetter und mit so viel Launigkeit gemeinsam bewältigen, denke ich, wird es ein ganz besonderes sein. Hier kommt noch das kleine Präsent. Wir sind ja hier in der wachsenden Kirche und deswegen ein geflochtener Korb. Und was gut, wenn man es entflicht, ist auch noch drin.
Ich sage immer, ich bedanke mich herzlich, ich sage immer bei einem solchen Anlass, das ist das Wichtigste, was man in der Politik braucht. Geist in Flaschen.
Ihnen allen einen weiter angenehmen Tag hier in unserer wachsenden Kirche, auf der Landesgartenschau und wo immer Sie Ihre Wege hinführen. Wiedersehen.